Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schosseinpur, mit dabei ist Philipp Hopf. Ich grüße dich, mein Lieber. Wie steht's? Wie geht's?
Grüß Gott, lieber Kian, mir geht's gut. Danke sehr. Ich bin gespannt, um was es jetzt geht. Ich weiß noch nicht Bescheid. Kian hat gesagt, lass dich überraschen. Und genau das mache ich jetzt.
Das Gleiche würde ich sagen, solltet ihr als Zuschauer einmal, denn um die Person, um die es hier heute geht, beziehungsweise um die Sätze, Erfolgsprinzipien oder auch Prinzipien für ein glücklicheres Leben, die diese Person so für sich genutzt hat, verfasst hat. Die Quelle kommt aus einem offiziellen Blogbeitrag dieser Person von vor 6 Jahren und jetzt aktuell leitet diese Person eine der erfolgreichsten Unternehmen in der Welt, aber nicht nur das, sondern eine der disruptivsten Technologien der Neuzeit. Die Zukunft, könnte man sagen. Künstliche Intelligenz, der Grund, warum Nummer 1 Unternehmen der Welt kurzfristig Nvidia gewesen ist oder auch aktuell ist, einfach weil alle großen Unternehmen und damit die Aktien der größten Unternehmen, sei es ein Google, sei es ein Microsoft, aktuell vom KI-Hype profitieren. Warum? Weil sie alle Ausgaben haben in Richtung KI, in Richtung GPUs, also Grafikprozessoren. Und die Person, die diesen Hype, würde ich sagen, entfacht hat oder amplifiziert hat oder dazu beigetragen hat, ist Sam Altman. Sam Altman ist einer der Gründer und CEO. Ich weiß nicht, ob er aktuell noch CEO ist, aber er ist auf jeden Fall die Person in Charge von OpenAI, dem Unternehmen, was ursprünglich als Non-Profit Open Source Künstliche Intelligenz Forschungsunternehmen gedacht war, bei dem ja auch damals noch Elon Musk mit co-investiert war, beziehungsweise Elon Musk behauptet, er hätte über 100 Millionen in die anfängliche Entwicklung von OpenAI gesteckt, hat niemals einen Cent gesehen und dann wurde es plötzlich zu einem For-Profit-Unternehmen. Und jetzt mittlerweile wird OpenAI aktuell im Schattenwert oder quasi, es ist ja off-market, es ist noch nicht im Aktienmarkt, es ist nicht an der New York Stock Exchange, wird es aktuell mit ungefähr 80 Milliarden Dollar bewertet. Aber ich würde sagen, das Produkt, was OpenAI liefert, GPT beziehungsweise auch ChatGPT, ist viel disruptiver und viel multifacettierter als allein eine alleinige 80 Milliarden Dollar Bewertung. Es gibt viele Kryptowährungen, die haben mehr als 80 Milliarden Dollar Bewertung, aber OpenAI ist schon was Besonderes und Sam Altmans Aufstieg ist etwas Besonderes. Muss man ganz klar sagen, ob man den Typ mag oder nicht. Es gibt sehr viele Kontroversen auch um ihn und seine Person, Philipp. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt ja dieses Video, in dem er in seinem neuen Auto durch Amerika fährt. Hast du das gesehen? Weißt du, um welches Auto es sich da handelt?
Nee, ist mir nicht bekannt.
Das ist vom 12.07. Das hat sogar der Business Insider gepostet. Sam Altman, wie in einem Auto, was laut Business Insider 5 Millionen Dollar wert hat, durch die Straßen von Kalifornien fährt. Und zwar einem Pagani oder ich glaube, ist das Pagani oder Königsegg Regera. Auf jeden Fall sieht das Ding aus wie ein Raumschiff. Man sieht hier, ist jetzt einfach mal hier nebenbei eingeblendet, wie er so aus dem Fenster rausguckt, so als wäre er ertappt gewesen gerade. Also muss man wieder sagen, 5 Millionen Dollar für ein Auto ist sehr, sehr viel. Kann er sich das leisten in seinem Non-Profit? Er hat ja mal in Interviews behauptet, dass er nichts an OpenAI verdient. Das Geld muss ja irgendwo herkommen für den Pagani oder für den Königsegg, oder?
I guess so, ja, aber ich hab keine Ahnung über was, wie seine Business Ventures laufen und es ist ja jetzt for profit und nicht no profit, deswegen wird er wahrscheinlich jede Menge Geld verdienen.
Absolut. Und umso irrelevanter an dieser Stelle, weil wir könnten jetzt Sam Altman beleuchten, wir könnten die Kontroverse um OpenAI beleuchten, da gibt es ja immer alles Dinge, die dafür, Dinge, die dagegen sprechen. Das wollen wir heute mal bewusst nicht machen. Ganz klar, wir sagen nicht, dass diese Person nicht kritisierbar ist, sondern wir wollen hinter die Kulissen seines Erfolges blicken. Und dafür hat Sam Altman einen Blogpost auf seinem persönlichen Blog, blog.samaltman.com, verfasst zum Thema Produktivität. Und da gibt es ein paar Punkte, die wurden raus summariert, beziehungsweise ja, summarized, über die ich gerne mal jetzt in diesem Podcast mit dir, Philipp, gehen würde und einfach mal deine Meinung dazu haben wollen würde, deinen Einblick, wie du das empfindest, diese einzelnen Punkte. Das ist eine lange Liste, sind 30 Punkte. Ich denke, wir werden nicht schaffen, über jeden durchzugehen. Aber was sich hier wirklich jeder wahrscheinlich aus dieser Folge mitnehmen kann, ist, den einen oder anderen Punkt, den er auf sich selber anwenden kann, um einfach in Sachen Disziplin, in Sachen Erfolg, in Sachen persönliche Weiterentwicklung oder auch geschäftlichen Erfolg hier voranzukommen.
Gerne, let's go.
Nummer 1, Focus on Compound Growth in Your Career. Auf Deutsch, konzentriere dich in deiner beruflichen Laufbahn auf das Verbundwachstum. Das ist jetzt wahrscheinlich eine schlechte Übersetzung. Es geht darum zu compounden, also quasi zu thesaurieren. Das heißt, das Wachstum, was man erlebt, das darauf aufgebaut werden kann, damit man dann immer, immer, immer mehr und immer mehr sich anhäuft und immer weiter wächst. Wie würdest du das beschreiben, Philipp?
Ich denke, mit dem Spruch Kleinvieh macht auch Mist, ist es sehr gut beschrieben. Wenn du also jedes Mal ein bisschen von etwas hast und du fügst das auf das andere hinzu, also du tust deinen Speicher füllen, dann ist es der Compounding-Effekt. Ja? Also dass du quasi auch mit einer kleinen Leistung, auch wenn es eine materielle Leistung ist, Geldleistung oder ich weiß nicht, eine psychologische Leistung, irgendetwas trainieren und du machst den Compounding-Effekt, du fokussierst dich darauf, dann wird das irgendwann überdimensional groß werden. Compounding-Effekt beim Aktiensparen beispielsweise über Jahre immer wieder in etwas einzahlen. Ja, also voll dabei. Das ist ja das Problem von vielen Leuten heutzutage. Die machen mal hier, ich will schnell jetzt im Kryptoreich werden. Ich will schnell hier. Wie kann ich schnell? Was ist der beste Altcoin? Was ist jetzt gerade die beste Aktie? Kian, du kennst diese Fragen sicher. Ich habe das ja ständig bei mir auch. Daran merkst du schon die Psychologie dieser Leute. Die sind gepolt darauf. Die haben keine Geduld. Die wollen jetzt schnell etwas haben. Und der Compounding-Effekt ist genau das Gegenteil. Langfristig etwas Großes aufzubauen.
Absolut. Und ich glaube, das ist einer wirklich der größten Probleme von den meisten. Weil die meisten arbeiten an Dingen, die vielleicht kurzfristig ihre Zeit für Geld eintauschen, dann vielleicht auch sogar mittelfristig Erfolge garantieren können, aber dann langfristig nicht bedeuten, dass diese Erfolge sich thesaurieren und dann quasi ein stetiges Wachstum von etwas, was sich immer weiter skaliert, umso weiter man dran arbeitet und dann einen größeren Wert für einen schöpft, bildet. Und da, das muss man für sich finden, ob das das Unternehmen ist, was man gründet und die Brand, die man aufbaut, an der man immer weiterarbeitet, die immer größer ist oder was auch immer. Finde etwas, wo du, wenn du Arbeit und Zeit reinsteckst, langsam immer mehr und immer mehr sich das Ganze aufbaut. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar choose the right things to work on. It's the most important factor. Wähle die richtigen Aufgaben, das ist der wichtigste Faktor, also work smart statt hart einfach mal, so würde ich das umfassen, dass du nicht einfach alles machst und du sitzt in deinem Zimmer und du hast jetzt deine Produktivitätsroutine und du setzt dir deinen Pomodori-Timer oder wie das Ding heißt und du sitzt dran und arbeitest irgendwas, aber am Ende des Tages bist du genauso weit wie am Anfang des Tages. Das macht keinen Sinn. Arbeite an den Dingen, die dich wirklich nach vorne bringen, die wirklich einen Unterschied machen. Natürlich kann es manchmal vorkommen, dass du an größeren Projekten arbeitest und dann in dieser Epoche länger für ein Ergebnis brauchst, was nicht heißt, dass du nicht an etwas Richtigem arbeitest. Aber sei dir immer bewusst, es gibt einen ganz klaren Unterschied dazwischen, produktiv und effektiv zu sein oder einfach nur beschäftigt zu sein.
Ganz klar. Also ich denke, Kian, da bist du besser als ich in dieser Sache. An mich kommt man noch ran, auf irgendeine Art und Weise. An dich kommt man eigentlich gar nicht ran. Sprich, choose your time wisely. Es ist noch möglich, für externe Störfaktoren mich zu stören. Ich habe, obwohl ich zwei Leute habe, die, also auch zwei unterschiedliche Schleusen, wenn Mails durchkommen, Anfragen an mich, wo erst die Schleuse 1 voraussortiert, dann die Schleuse 2 voraussortiert und trotzdem, ich habe heute wieder fucking 70 Mails bekommen, die scheinbar beide Schleusen nicht auf die Reihe kriegen, diese zu beantworten, weil es halt zu persönlich ist. Und sowas würde bei dir gar nicht rankommen, beziehungsweise du würdest einfach gar nicht darauf eingehen. Deswegen ganz, ganz wichtig, laser sharp focus. Es gibt 1 Million Ablenkungen jeden Tag. Die Tage vergehen so unglaublich schnell, die Wochen vergehen schnell, die Jahre vergehen schnell, dein fucking Leben vergeht sowas von schnell. Deswegen ist es wirklich super wichtig, fokussiert zu sein und von Ablenkungen sich nicht ablenken zu lassen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor im Leben.
Und noch ein kleiner Zusatz hier an dieser Stelle zu Punkt 1, Philipp. Sam Altman spricht nämlich in seinem Blogbeitrag vom Zinseszins. Und wir kennen den Zinseszins. Es ist ein finanzielles Konzept. Er sagt auch selber, es funktioniert aber auch im Berufsleben. Und er sagt, es ist magisch. Ein kleiner Produktivitätszuwachs, der über 50 Jahre aufgezinst wird, ist viel wert. Es lohnt sich also herauszufinden, wie man die Produktivität optimieren kann. Wenn du jeden Tag 10% mehr und 1% besser arbeiten kannst als jemand anderes, ist der Unterschied, wenn man ihn zusammenzählt, über Jahre hinweg enorm. Das sind seine Worte und da kann ich nur zustimmen. Deswegen ist es auch wichtig, vor allem, dass man jeden Tag eine Kleinigkeit macht, weil eben der Zinseszins dabei sehr, sehr hoch ist. Wenn man beispielsweise jeden Tag mindestens eine Seite aus einem Buch liest, kann das einen positiven Effekt auf einen haben, wenn es das richtige Buch ist. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Drittens, develop strong beliefs and independent thought. Entwickle starke Überzeugungen und eigenständiges Denken. Philipp, was denkst du beim Thema eigenständiges Denken? Da bist du doch wahrscheinlich gleich.
Also ich denke, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, eigenständig zu denken und wissen das noch nicht einmal. Ich habe das ja oft mal das Beispiel gebracht über die Macht der Medien. Ich bin überzeugt und ich meine völlig überzeugt davon, dass wenn sich die großen Medienhäuser in Deutschland dazu beschließen würden, jetzt über mehrere Monate jeden Tag Zeitungsartikel zu bringen, dass es gesund ist und wichtig für unsere Gesellschaft, täglich beim Rausgehen auf die Straße mit nacktem Arsch durch die Gegend zu laufen, dann garantiere ich dir, dass ein gewisser Teil, und zwar ein bedeutender Teil der deutschen Gesellschaft, in Zukunft mit nacktem Arsch auf die Straße geht. Und sie werden überzeugt davon sein, dass es ihre eigene Meinung ist. So wie sie überzeugt davon waren, trotz besseren Wissens und Gewissens, dass Maske tragen unglaublich wichtig ist, um Viren abzuhalten. Oder überzeugt davon waren, sich einem Genexperiment anzuschließen. Oder überzeugt davon waren, 2015 alle zu diffamieren. Weil wir ja ganz klar wissen, es kommen Millionen von Raketenwissenschaftlern und Hochschulprofessoren der Universität von Damaskus zu uns und so weiter. Ich kann dir so viele Sachen sagen, wovon die Leute überzeugt sind, weil die Medien es ihnen lange genug einhämmern. Was ist das also für eine Grundlehre? Leute, bildet euch eure eigene Meinung. Und ich weiß, es ist schwierig, die aber unabhängig davon ist, was andere Leute euch vorkauen und euch volllabern damit. Ja. Schaut, dass ihr selbstkritisch seid, hinterfragt die Punkte und erst recht, wenn ihr ein Zeichen wollt, erst recht, wenn alle Leute in eine Richtung gehen, ja, dann überlegt euch, ob es nicht der Zeitpunkt ist, antizyklisch vorzugehen und in die andere Richtung zu schauen.
Absolut. Und man muss nicht nur immer der Rebell sein, der sagt, nee, die Medien sagen das, deswegen mache ich B, sondern man kann sich einfach selber immer diesen Gedankentrick stellen, zu sagen, okay, ich habe eine Meinung über etwas und die ist sehr, sehr strong. Warum habe ich die? Welche Quellen und welche Perspektiven habe ich genutzt, um diese Meinung zu bilden? Und wenn ich mich dabei ertappe, dass all diese Quellen oder vielleicht nur eine dieser Quellen unseriös oder nur aus der einen Seite eines gewissen Spektrums ist, dann sollte ich vielleicht sagen, okay, ich erweitere meine Perspektive, hole mir mehr Informationspunkte, um eine größere Perspektive zu haben, damit auf Metaebene einfach mehr Anschlusspunkte, um mir wirklich eine vernünftige Meinung zu bilden. Und dann kann man auch von einer eigenständigen Meinung und Denken sprechen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt 4. Make time to think about what to work on. Nimm dir Zeit, über deine Arbeitsschwerpunkte nachzudenken. Da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, da geht es eher um Planung, sich Gedanken zu machen, was ist relevant, Thema, was sind die richtigen Aufgaben, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt zu sagen, okay, woran werde ich jetzt die nächsten 8 Stunden arbeiten? Das macht auf jeden Fall Sinn, man sollte nicht einfach anfangen zu arbeiten und von A nach Z hin und her springen und dann ist plötzlich der Tag vorbei, aber es ist auch wichtig, das ist jetzt ein Punkt, den ich nur jedem mit ans Herz geben kann, als jemand, der schon seit, weiß ich nicht, 8 oder 10 Jahren eigenständig mit einem Computer in der Hand versucht, Businesses oder Ideen umzusetzen und Geld zu verdienen im Internet. Verschwendet nicht zu viel Zeit mit eurer Planung oder den Systemen, die ihr aufbaut, um eure Planung aufzubauen. Da ist wahrscheinlich meiner Meinung nach das Machen dann am Ende doch nochmal wichtiger. Man kann ja am Ende evaluieren, ob das Machen dann effektiv war. Und wenn es nicht war, dann sollte man sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal ein bisschen mehr Zeit für die Planung, für die Schwerpunkte. Aber vorher sollte man meiner Meinung nach eher ins Machen kommen. Wie siehst du das?
Ja, auch hier work smart, not hard. Der Spruch ist aber auch nicht ganz richtig, weil work smart and hard wäre wahrscheinlich das Klügere, weil hart ein Sam Altman behaupte ich jetzt auch, der arbeitet auch sehr hart. Ja, das sind Workaholics, das heißt also, they work hard and smart. Aber nur hart arbeiten bringt gar nichts. Das ist das, was Kian vorher gesagt hat mit beschäftigt sein. Ja, es gibt so Leute, ja, ich bin beschäftigt, die ganze Zeit beschäftigt, kriegen aber trotzdem nichts auf die Reihe. Ja, ich kenne auch Geschäftsleute, die ultra hart arbeiten, auch im geschäftlichen Sinne. Die sind also nicht im Bergwerk und schleppen Steine oder so, sondern im Geschäftssinn, aber sie verstehen nicht, wie man Geld verdient. Sie haben nicht das Verständnis dafür, Geld zu verdienen. Und die sind wie ein Radiergummi, den du lange benutzt, die reiben sich ab und reiben sich ab und es tut einem richtig weh, da zuzuschauen, weil du siehst einfach, wie viel Energie die verschwenden und haben nicht verstanden, wie man einfach richtig Kohle macht. Ja? Und wenn du das nicht weißt, nicht verstehst, diesen Money-Mindset auch hast, dann kannst du arbeiten, wie du willst, du kannst dir einen abrackern und du denkst, ja, aber ich arbeite doch so hart und ich bin doch so fleißig. Das alleine ist natürlich auch nicht genug. Du musst auch verstehen, wie effektiv du Dinge angehst, damit du nachher das erreichst, was du willst.
Absolut. Die Worte von Sam Altman dazu in seinem Blogbeitrag sind, es spielt keine Rolle, wie schnell sie sich bewegen, wenn es in eine wertlose Richtung geht. Die Wahl der richtigen Sache, an der sie arbeiten, ist das wichtigste Element der Produktivität und wird normalerweise fast ignoriert. Denken Sie also mehr darüber nach. Und dazu muss man sagen, natürlich absolut richtig, was er sagt und wie er das sagt, vor allem aus seiner Perspektive. Aber aus der Perspektive der breiten Masse ist wahrscheinlich erstmal das in die Gänge kommen wichtiger, weil die meisten Leute gar nicht erst in die Gänge kommen. Und dann das Fokussieren darauf, was das Richtige ist. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Work on things you care about and enjoy. Sehr simpel, arbeite an Dingen, die dir wichtig sind und Freude bereiten.
Ja, kann ich nur wieder mitgeben, es ist mir ganz wichtig, ich muss regelrecht an Dingen arbeiten oder mit Dingen arbeiten, die mir Spaß machen, sonst mache ich es nicht. Ja, ich bin ein miserabler Schüler gewesen, ich bin dreimal durchgefallen, dreimal die 11. Klasse, einmal hatte ich die Möglichkeit mit Oberschule am Sonderlizenz die nochmal zu machen, du darfst ja eigentlich nur eine Klassenstufe zweimal wiederholen und bin dann komplett rausgeflogen. Ich habe also in der Schule habe ich das nicht gemocht, ich habe rebelliert, ich wollte das nicht und dann habe ich es einfach nicht gemacht. Und ich habe dann später gemerkt, wenn ich nicht einen Job, einen Beruf, einer Berufung nachgehe, die mir wirklich gefällt, dann kann ich dort keine Topleistung abgeben. Da bin ich nicht bereit, einfach diese extra Motivation, diese extra Meilen zu gehen. Und das hat lange gebraucht, bis ich das gefunden habe, dann mich in meiner Rolle gefunden habe. Hat wirklich lange gebraucht, viel, viel länger als bei Kian. Deswegen, ich kann dem nur zustimmen, finde das, was dir Spaß macht. Jeder Mensch hat irgendein Talent. Ja. Es gibt keine talentlosen Menschen. Jeder kann irgendwas gut. Und finde das, suche danach und dann hau rein, volle Kanne.
Absolut. Ja. Sam Altman schreibt dazu, ich habe gelernt, dass ich nicht sehr produktiv sein kann, wenn ich an Dingen arbeite, die mir egal sind oder die ich nicht mag. Also versuche ich einfach, mich nicht in die Lage zu versetzen, sie tun zu müssen. Durch Delegieren, Vermeiden oder etwas anderes. Dinge, die man nicht mag, sind ein schmerzhafter Hemmschuh für die Moral und den Schwung. Also absolut, das ist auch etwas, was ich in meiner Laufbahn so erlebt habe, wenn es Dinge gibt, an denen ich nicht interessiert bin und ich mache sie nur, weil ich irgendwie Geld verdienen will und der Spaß ist dann weg oder gar nicht erst da, dann werde ich auch meistens schlechtere Resultate erzielen und dann bringt es auch einfach gar nichts. Dann ist die Effektivität und Produktivität weg und dann sollte ich wahrscheinlich eher diese Aufgabe delegieren oder vielleicht was anderes machen oder vielleicht sogar was ganz, ganz anderes machen, wo ich mich auch drinne sehe. So, nächster Punkt. Delegate tasks effectively. Da sind wir bei dem Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Delegiere Aufgaben effektiv. Also versuch nicht alles immer selber zu machen. Vor allem nicht jeder kann alles perfekt machen. Auch ich habe viele Leute, die mir in vielen Teilbereichen helfen. Sei es Design, sei es Entwicklung, sei es Research teilweise oder zeitaufwendige Aufgaben. Und das Delegieren von Arbeitstätigkeiten ist wirklich wie eine Superpower. Ab dem Zeitpunkt, ab dem man sich das natürlich auch leisten kann, ab dem man sagen kann, okay, ich habe jetzt das Kapital, hier meine Produktivität zu steigern, sollte man das meiner Meinung nach machen. Es gibt viele Leute, die dann den Zweck darin nicht sehen und sagen, aber ich habe es doch bisher auch alles selber gemacht, dann mache ich alles selber. Meine Empfehlung, versucht es zu delegieren. Klar, es wird nicht so perfektionistisch perfekt sein und geglättet, wie ihr das vielleicht vorher gemacht hättet. Das ist nämlich immer der Anspruch von so Solo-Entrepreneuren, die sagen, ich habe das alles alleine gemacht, jetzt soll ich das an jemanden abgeben und der soll das so gut hinkriegen wie ich. Ihr macht euch Stress, den ihr euch nicht machen solltet. Auch wenn es nur 80% so gut ist in diesem Teilbereich, ist es trotzdem genug. Und meistens, wenn ihr einen Spezialisten habt, wird es nochmal deutlich besser sein, weil diese Person spezialisiert sich ja dann auf diesen Bereich als das, was ihr machen könntet. Und ihr könnt euch voll und ganz dem widmen, indem ihr wirklich aufblüht.
Absolut, kann ich mitgeben. Ich hatte selber früher Probleme mit dem Delegieren. Ich habe immer gesagt, nein, die und die Aufgabe, die kann ein anderer nicht so gut. Nein, der ist nicht so motiviert, weil ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens, bla 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 bla. Über Jahre habe mich halb tot gearbeitet, was die Thematik angeht. Es waren noch die Zeiten, wo ich im Büro gepennt habe, dann auch, weil ich so viel gearbeitet habe, teilweise 15, 16 Stunden am Tag. Und es ist faktisch einfach so, diese Realisierung kam bei mir auch erst sehr spät, wo ich dann diese Aufgabe, die ich gerade beispielsweise beschrieben habe, die hat mich immer so 3-4 Stunden jeden Tag gebraucht, die hatte jemand anderes übernommen und es lief einfach genauso gleich gut. Und ich habe ihm gesagt, nein, 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 es wird nicht so laufen, also tu es. Es ist eine, klar, man muss es sich leisten können, aber es geht auch nicht immer nur um Geld. Vielleicht bist du auch im Team und schau, dass du im Team Aufgaben so delegierst, dass es einer gibt, der ein Mastermind ist, der nachdenken kann, der delegieren kann gut und andere, die führen dann aus.
Absolut. Nummer 7, erwäge einen Jobwechsel bei anhaltender Unzufriedenheit. Das haben wir gerade schon erwähnt. Kann ich nur jedem mitgeben. Ihr müsst das mögen, was ihr macht, sonst bringt es nichts. Ihr werdet nicht so produktiv und auch nicht so effektiv sein wie eine Person, die dasselbe macht, aber es liebt. Deswegen versucht gar nicht erst in dieser Competition mitzumachen. Wechselt dann den Job.
Ganz klar, aber ich glaube, das trauen sich viele Leute nicht. Neues ist immer ungewiss. Ungewiss gilt als Gefahr und der Mensch will lieber in seinem, wie soll ich sagen, in seiner Position verharren.
Stoizismus.
Ja, ja, das ist die Lösung davor. Einfach wirklich ins kalte Wasser springen. Da ist die Metapher, ja. Ins kalte Wasser springen. Geh dahin, wo du dich nicht traust hinzugehen. Mache das, vor dem du dir fürchtest, vor dem du Angst hast, und das wird deinen Charakter unglaublich weiterbringen.
Dazu gibt's ein interessantes Zitat. Our anxiety does not come from thinking about the future, but from wanting to control it. Also unsere Ängste kommen nicht davon, was in der Zukunft passiert, aber davon, dass wir sie kontrollieren wollen. Einfach mal die Folge zum Thema Stoizismus anhören. Die ist da vielleicht sehr, sehr gut, wer mit diesem Problem aktuell kämpft. Achtens, glaube an deine Fähigkeit, schnell zu lernen und dich zu verbessern. Sam Altman sagt dazu, es ist wichtig zu lernen, dass man alles lernen kann, was man will und dass man schnell besser werden kann. Das fühlt sich bei den ersten Malen wie ein unwahrscheinliches Wunder an, aber schließlich lernt man zu vertrauen, dass man es schaffen kann. Also ich persönlich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, es gibt eigentlich fast nichts, was ich mir nicht selbst beibringen könnte. Und da spreche ich jetzt aber eher von so business-related tasks oder auf Logik basierenden Erfassung von Situationen. Ich würde jetzt nicht denken, dass ich jetzt plötzlich Profi-Basketballspieler werden kann, weil ich da einfach nicht die Körpergröße für habe. Aber dass ich es mir quasi nicht untermaßen würde sagen, nee, das schaffe ich gar nicht erst, sondern dass man quasi sich selber offen hält und offen lässt, optimistisch zu sagen, ich kriege das hin, ich kann mir alles beibringen, wenn ich will, und solange ich wirklich auch genug reinstecke, es zu tun. So deute ich das zumindest. Gut, dann kommen wir zu Punkt 9. Umgib dich mit intelligenten, produktiven und positiven Menschen. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Das machen wir beide ja auch, wie ihr hier sehen könnt, liebe Zuschauer. Ganz wichtig, ja. Das ist das, was wir immer schon gesagt haben. Das triggert natürlich auch manche Leute, wenn man sagt, hey, seid da auch ignorant dabei. Wer im Leben weiterkommen möchte, der kann natürlich immer auch den alten Trottel aus der Schulklasse bei sich dabei haben. Jeder kannte das ja früher. Es gab immer irgendeinen Störenfried, irgendeinen Mongo, der irgendwie Scheiße gebaut hat. Einer, der während, wenn man abends weg war, alle haben was getrunken. Einer ist immer mega besoffen gewesen, hat dann in die Ecke gekotzt oder hat sonst irgendeinen Scheiß gemacht. Einer hat eine Schlägerei angefangen. Einer war immer der Skandaltyp. So, und wenn du meinst, dass halt einfach, weil man kennt sich jetzt so lange und der eine ist halt ein Opfer, der sich nicht weiterentwickeln möchte, aber doch, wir halten trotzdem noch zu ihm zusammen. Kann man machen, klar, okay, aber dann bekommst du die Ergebnisse, die du dir dadurch verdient hast. Und ich schaue, ich habe auch viele alte Freunde, aber nur Leute, die mir gut tun. Wer mir nicht gut tut, der ist nicht in meiner Nähe. Ist ganz simpel, weil es ist mein Leben, ich habe nur ein Leben, dieses Leben geht schnell vorbei und ich möchte möglichst viel erreichen. Wenn ich das machen möchte, dann brauche ich produktive, positive Menschen, die mit mir resonieren, die auf einer Wellenlänge sind, ja? Und mit solchen Leuten verbringe ich dann auch gerne Zeit und mit anderen eben nicht. Und deswegen bringt mich das auch als Mensch weiter voran.
Absolut. Punkt 10. Sei bereit für wichtige Ziele, clever und hart zu arbeiten. Was meint er damit? Ich lese vor aus seinem Blog. Man muss sowohl das richtige Problem auswählen, als auch die Arbeit machen. Es gibt nicht viele Abkürzungen. Wenn man etwas wirklich Wichtiges machen will, muss man höchstwahrscheinlich sowohl klug als auch hart arbeiten. Die größten Preise sind hart umkämpft. Das gilt nicht für jedes Gebiet. Es gibt großartige Mathematiker, die nie so viele Stunden pro Woche arbeiten, aber für die meisten. Also er sagt ganz klar hier, wenn du ins Haifischbecken springst, musst du damit rechnen, dass dort Haifische schwimmen. Und du musst dich darauf vorbereiten und du musst dir bewusst sein, dass du, wenn du dieses Ziel haben willst, was hart umkämpft ist, auch alles geben musst. Und nicht nur viel arbeiten musst, sondern auch klug arbeiten musst. Und das entspricht auf jeden Fall der Wahrheit.
Jo, ganz klar. Ich meine, das ist doch wie Social, das ist wie mit der Öffentlichkeit. Wenn Leute gehen in die Öffentlichkeit und sagen dann, oh mein Gott, die sind quasi an sich schon empfindliche Leute, die haben kein hohes Selbstbewusstsein, gehen dann in die Öffentlichkeit, weil sie Ruhm haben wollen und dann bekommen sie einen Backlash, sie bekommen einen Shitstorm, sie bekommen Kritik, Leute beleidigen sie, wie es eben ist, wenn man im öffentlichen Raum steht, da gibt es eben nicht nur Leute, die einen mögen und dann, oh mein Gott, ich bin depressiv geworden durch die bösen Kommentare, die ich gekriegt habe. Ja, in der Küche ist es heiß und beim Hobeln fallen Späne. Und deswegen, wer in der Öffentlichkeit steht beispielsweise, der weiß, dass der Preis dafür die eigentliche Persönlichkeit ist oder das Privatleben, sollte ich besser sagen. Und das ist zum Beispiel so ein Thema. Alles hat Konsequenzen. Sei dir bewusst, dass wenn du in eine gewisse Richtung gehst, dass es positive und negative Aspekte hat.
Nächster Punkt, 11. Nutze Listen zur Priorisierung. In Klammern jährlich, monatlich und täglich. Also einfach To-Do-Listen, so deute ich das. Er schreibt dazu in seinem Blog, mein System besteht aus 3 Grundpfeilern. Sorge dafür, dass die wichtigen Dinge erledigt werden. Verschwende keine Zeit mit dummen Dingen und erstelle eine Menge Listen. Ich mache mir Listen mit dem, was ich jedes Jahr, jeden Monat und jeden Tag erreichen will. Listen sind sehr fokussierend und helfen mir beim Multitasking, weil ich nicht so viel im Kopf behalten muss. Wenn ich keine Lust auf eine bestimmte Aufgabe habe, kann ich immer etwas anderes finden, das mich begeistert. Er sagt, er bevorzugt Listen, die auf Papier geschrieben sind. Es ist einfach, Aufgaben hinzuzufügen und zu entfernen. Ich kann während Besprechungen darauf zugreifen, ohne mich unhöflich zu fühlen. Ich schreibe Listen häufig neu, was mich zwingt, über alles auf der Liste nachzudenken und mir die Möglichkeit gibt, Punkte hinzuzufügen oder zu entfernen. Und das ist, würde ich sagen, ein Punkt, den ich auch wirklich so unterschreiben kann. Immer wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht voran, schreib einfach alles auf, was in deinem Kopf ist, dann priorisiere es. Was davon solltest du heute machen, was vielleicht in einem Monat, was in einem Jahr und was irgendwann, dann schiebst du es ganz beiseite, aber hast es trotzdem irgendwo aufgeschrieben und dann arbeitest du einfach das ab, was du auf deiner Liste hast.
Jo, guck mal, was hier auf dem Tisch liegt bei mir. Das ist mein Helfrecht, so heißt mein Planer, alles handschriftlich geschrieben und das seit 11 Jahren, nee, seit 12 Jahren jetzt sogar. Jeder einzelne Tag ist bei mir eine Tagesliste. Komplett links wird die Liste geschrieben, rechts die Termine, die ich habe, alles handschriftlich. Ich mache es immer handschriftlich, weil durch die Koordination deiner Hand geht es viel besser ins Gehirn rein. Kian macht es digital, soll jeder so machen, wie es ihm am besten passt. Ich noch ganz klassisch, kann ich nur jedem empfehlen. Bevor jetzt Leute wieder sagen, oh krass, der nutzt hier irgendeinen Planer, ich kaufe mir den auch. Leute, macht euch Gedanken, ob ihr das auch wirklich durchzieht oder wie vieles. Kauft man sich das, kostet nachher, keine Ahnung, 100, ich weiß es nicht, irgendwas mit Leder gebunden, wahrscheinlich 120 Euro oder so. Und dann machst du es 4 Tage und dann machst du es wieder nicht und dann ist es umsonst gewesen. Das müssen Entscheidungen fürs Leben sein, ob du sowas wirklich machen möchtest. Tagespläne schreiben, Wochenpläne, Jahrespläne, mache ich alles und ist extrem wirksam.
12. Schaffe Schwung, indem du den Tag mit Fortschritten beginnst und beendest. Und das ist wirklich ein Punkt, da muss ich ganz klar sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt bei 12 Punkten sind und trotzdem jeder Punkt weiterhin so relevant ist. Aber das ist wirklich weiterhin einer der relevantesten Punkte. Er schreibt dazu, ich versuche meine Prioritäten so zu setzen, dass ich in Schwung komme. Je mehr ich schaffe, desto besser fühle ich mich und desto mehr schaffe ich auch. Ich beginne und beende jeden Tag mit etwas, bei dem ich wirklich Fortschritte machen kann. Und da muss ich ganz klar sagen, da geht es einfach um das Stichwort Momentum. Bau dir Momentum in deinen Tag auf. Starte den Tag mit dem Abhaken einer Tätigkeit. Du hast direkt das Gefühl, minimalen Dopaminausschlag, vielleicht ein bisschen Testosteronboost oder was auch immer. Und du hast das Gefühl, okay, ich krieg Dinge hin und umso mehr schaffst du dann auch. Das kann das Meditieren am Morgen sein, wenn das für dich etwas ist, wo du Fortschritte machst, in deiner persönlichen Reise einfach ein ruhigerer Mensch zu sein. Oder auch einfach die simpelsten Aufgaben am Morgen Aber versuch mit Schwung zu starten und nicht, keine Ahnung, ich stehe auf und ich schaue erstmal eine Folge Netflix oder so.
Ganz richtig, ja. Ich sage, ich habe da so eine Philosophie, die heißt, füge dir selber einen Sieg zu, ja, fühl dich gleich wie ein Sieger am Morgen, dass du sagen kannst, ich habe mich selbst besiegt. Also, was mache ich? Ich stehe morgens auf. Als allererstes mache ich akkurat mein Bett. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich das schon sehe bei Leuten, die irgendwie, die stehen auf und dann haben sie ihr Bett bis zum Abend, es liegt einfach wie halt ein zusammengeworfener Salat irgendwie in der Salatschüssel. Das ist einfach, das zeigt mir schon viel, wie diese Leute drauf sind. Du willst nicht in dieses Bett zurückkommen. Also als allererstes machst du dein Bett morgen wie bei der Armee. Als zweites gehe ich dann unter eine kalte Dusche. Ja, das ist mir auch wichtig. Jeden Morgen kalt duschen, immer kalt duschen. Und dann gehe ich meditieren. So, das sind drei Sachen. Dann schaffe ich mir Ruhe. Ich kontrolliere meine Atmung. Jetzt habe ich schon drei gute Dinge für mich gemacht morgens. Ich kann selber stolz auf mich sein. Und so starte ich dann in den Tag rein.
Bei mir ist es tatsächlich etwas anders. Drei Punkte, die ich jeden Morgen mache. Erstens Sunlight, zweitens Rehydrate, drittens Cold Exposure. Das Bett machen gehört nicht dazu. Das wird dann für mich gemacht. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. 13, das ist wichtig für dich, Philipp. Sage konsequent Nein zu unwichtigen Aufgaben. Da will ich einmal ganz kurz,
Absolut.
bevor ich dich sprechen
Fucking meine
lasse, einmal
Schwäche,
kurz, was sagt Sam Altman dazu? Er sagt, ich bin unnachgiebig, wenn es darum geht, meine wichtigsten Projekte zu verwirklichen. Ich habe festgestellt, dass wenn ich wirklich will, dass etwas geschieht und wenn es mich stark genug anstrenge, es in der Regel auch geschieht. Ich versuche rücksichtslos Nein zu sagen und unbedeutende Dinge so schnell wie möglich zu erledigen. Wahrscheinlich gehe ich damit zu weit. Ich bin mir zum Beispiel fast sicher, dass ich bei der Beantwortung von E-Mails kurz angebunden bis hin zu Unhöflichkeit bin. Und das ist ein Punkt, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Das mache ich auch nicht bewusst, aber ich versuche einfach immer so schnell wie möglich irgendwie zu antworten. Das klingt dann teilweise manchmal unhöflich oder es dauert einfach mal paar Mal auch ein paar Tage, bis ich dann auf E-Mails antworte, außer es ist was sehr, sehr Dringendes. Aber es hilft mir einfach dabei, fokussiert bei dem zu bleiben, was für mich wichtig ist.
ja, große Schwäche von mir, lerne ich langsam über Jahre. Ich habe früher viel zu viel zugesagt und ja, und ich bin da, keine Ahnung, gutmütig oder nenn's wie du willst, aber es ist definitiv ganz, ganz wichtig, lerne Nein zu sagen, und ich bin immer mehr jetzt auch kürzer angebunden. Wenn ich merke quasi, dass ein Energy Sucker da ist, einer, der will mir Zeit stehlen, da reagiere ich wirklich wie wenn mit einem roten, glühenden Aufschlag auf meiner Haut, ja. Da bin ich einfach, ich sag fuck off, ja? Weil habe diese Erfahrung gemacht, wie oft schon Leute, ich muss die tollste Geschäftsidee mit ihnen besprechen, bla 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 bla. Alter, wie oft habe ich das schon gehört? Nie auch nur ein einziges Mal war da irgendwas Geiles dabei. Weil ich glaube einfach daran, diese Leute, wenn die gute Geschäftsidee kommt, die ich wirklich kennenlernen muss, dann wird das Schicksal dafür sorgen, die Energie, whatever, dann komme ich mit dieser Person zusammen. Ja? Aber dieses, bitte geben Sie mir 10 Minuten Ihrer Zeit, und dann werde ich 30 Minuten mit Scheiße vollgelagert, rege mich danach nochmal 2 Stunden auf, dass ich so blöd war, da überhaupt zugesagt zu haben. Deswegen absolut wichtigste Sache, Leute, gnadenlos Nein sagen. Gnadenlos Nein, ich habe mein eigenes Ziel, fuck off.
14. Reduziere Meetings, aber lass Raum für neue Kontakte. Er schreibt dazu: Ich versuche im Allgemeinen Meetings und Konferenzen zu vermeiden, da ich den Zeitaufwand als enorm empfinde. Den größten Nutzen ziehe ich aus der Zeit in meinem Büro. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass Sie in Ihrem Terminkalender genügend Raum für zufällige Begegnungen und den Kontakt mit neuen Menschen und Ideen lassen. Ein offenes Netzwerk ist wertvoll, obwohl wahrscheinlich 90% der zufälligen Meetings, an denen ich teilnehme, Zeitverschwendung sind, machen die anderen 10% das wirklich wett. Also das ist nochmal ein Spagat, den man da fahren muss. Das ist, würde ich sagen, meine Schwäche so ein bisschen. Ich bin sehr in mich geschlossen. Also, dass jemand an mich rankommt oder an mein Netzwerk rankommt, ist eher unwahrscheinlich. Es ist eher, dass ich mich vielleicht bei jemandem melde und sich dann ergibt, oh, dass die Person vielleicht auch interessiert daran war, in Kontakt zu treten. Aber dass jemand auf mich zugeht und dann da irgendwie was entsteht, passiert eher nicht. Was ich irgendwie auch balancieren muss. Aber bei dir, Philipp, das würde ich sagen, du hast ein sehr, sehr großes offenes Netzwerk und wenn du theoretisch dann doch mal etwas brauchst, dann wirst du mit Sicherheit unter diesem Netzwerk dann, auch wenn es nur 5% Leute sind, was finden, was dafür dann gut ist, oder?
Ja, klar, das ist schon richtig, aber so denke ich quasi gar nicht, so nach dem Motto, wie kann ich irgendwas kriegen? Aber ich sag dir mal einen Nachteil beispielsweise. Ich bekomme so viele WhatsApp-Nachrichten pro Tag, so viele E-Mails pro Tag, dass ich einfach abschalte. Ich habe jetzt gerade wieder 30 unbeantwortete WhatsApp-Nachrichten und ganz ehrlich, da sind welche dabei, die sind wahrscheinlich wahrscheinlich 3 Wochen oder einen Monat alt. Das heißt also, wenn man so will, ich bin respektlos zu diesen Leuten gegenüber. Ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue es mir auch nicht an. Es ist zum Beispiel, wenn ich sehe, einer schreibt mir eine Nachricht und dort ist eine 2 Minuten Sprachnachricht drin oder Minute, Minute, Minute. Das gucke ich mir an, eine halbe Sekunde weg. Tschüss, diese Nachricht wird von mir nie abgehört. Das ist zum Beispiel was, wo ich gnadenlos bin. Weil ich mir sage, Alter, wenn du mir meine Zeit stehlen willst, weil du denkst, du kannst irgendwie den Laberflash bei mir rauslassen. Lalalala. Ja, oder es gibt ja Leute, die labern 6-7 Minuten drauf. Tschüss, das ist Gott sei Dank etwas gnadenlos. Ich sag, entweder du kannst mir in 30 Sekunden schreiben oder weg. Ja, Kian macht es gut. Kian schickt 15 Sekunden, 17 Sekunden, 23 Sekunden, wenn er mal 3 schreibt.
Ja, die gehen immer. Hast du die eine wichtige lange Sprachmemo gehört, damals die erste, die ich dir geschickt habe, wo es um den Podcast ging? Wenn du die nicht gehört hättest, wäre der Podcast jetzt nicht da. Ja. Also wer weiß, göttliche Fügung dann. Aber also nächster Punkt.
Das waren aber auch noch Zeiten, wo ich mir das quasi angehört habe, wo ich einfach ja das zugelassen habe. Oder man kann sagen, es war der richtige Moment, du warst die richtige Person und deswegen
ist es an mich rangekommen. Genau. Nächster Punkt knüpft daran an, auch unglaublich wichtig. Plane Meetings für 15 bis 20 Minuten oder 2 Stunden plus, aber nicht eine Stunde. Warum? Lesen wir mal, was Sam Altman dazu sagt. Er sagt, ich finde, dass die meisten Meetings am besten für 15 oder 20 Minuten oder 2 Stunden angesetzt werden. Der Standardwert von einer Stunde ist in der Regel falsch und führt zu einer Menge verschwendeter Zeit. Sehe ich tatsächlich ähnlich. Also die meisten Dinge können sehr, sehr schnell kurz besprochen werden. Für die meisten Dinge brauchst du gar kein Meeting. Aber wenn du wirklich Arbeitsmeetings hast und du musst durch Dinge durchgehen, dann solltest du dir die Zeit nehmen, die dafür notwendig ist. Und das kann dann auch mal 2 Stunden sein.
Jo, ich finde 2-Stunden-Meetings jetzt schon sehr, sehr lange. Das muss da mit einer Pause zwischendrin sein, weil ich, also 2-Stunden-Meeting, das gebe ich mir eigentlich gar nicht. Aber ich bin absolut der Überzeugung, je mehr Raum du schaffst, desto mehr wird auch gelabert, um diesen Raum zu füllen. Das heißt also, ich erinnere mich an das erste ein Buch von ganz, ganz langer Zeit, als recht junges Kind habe ich The Art of the Deal von Donald Trump gelesen. Erstes Buch von Donald Trump, die Kunst des Deals quasi, ja. Wirklich ein sehr, sehr gutes, spannend geschriebenes Buch, kann ich jedem empfehlen, wer da Bock drauf hat, Art of the Deal von Donald Trump. Und der Donald Trump sitzt in seinem Büro, unterschiedliche Leute kommen rein, wollen ihm auch alle möglichen Sachen erzählen und dann stellt er, ich weiß nicht, ob es 5 oder 10 Minuten sind, einen Wecker auf den Tisch nimmt mit einer Zeituhr, macht Klack und sagt, jetzt sag. Und wenn du nicht in der Lage bist, deine Message rüber zu bekommen in 5 oder 10 Minuten, dann ist es auch nicht interessant. Ja, dann ist es nur Laber, weil jeden Pitch, das ist wie ein Elevator-Pitch im Aufzug, ja, muss in der Lage sein, innerhalb des Aufzugs vom 1. auf den 10. Stock dem anderen Stock verkauft zu haben. Und deswegen fasse dich kurz, mach's effektiv und präzise und dann kannst du das in kurzer Zeit auch ausdrücken.
Das stimmt. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Manchmal habe ich dann eine halbe Stunde Meeting, was für eine halbe Stunde angesetzt ist, aber dann plötzlich 1,5 dauert, aber dann lohnen sich diese 1,5, weil man da wirklich Dinge durcharbeitet, die sich lohnen. Mhm. Selten hast du etwas, wo du dann sagst, okay, ich setze es jetzt für 1 Stunde an und dann bist du eigentlich nach 20 Minuten durch, oder es streckt sich einfach länger. Kommen wir zum nächsten Punkt. 16, identifiziere deine produktivsten Stunden und schütze sie. Er sagt dazu, ich habe verschiedene Tageszeiten, die ich für verschiedene Arten von Arbeit zu nutzen versuche. Die ersten paar Stunden des Morgens sind definitiv meine produktivste Zeit des Tages, also lasse ich niemanden etwas planen. Ich versuche Meetings am Nachmittag zu machen, ich mache eine Pause oder wechsle die Aufgaben, wenn ich merke, dass meine Aufmerksamkeit nachlässt. Also da muss ich sagen, das stimmt, absolut. Ich habe meine Stunden sind tatsächlich eher in der Nacht, also wenn es dunkel ist, wenn es ruhig ist. Wenn ich ein Morning-Mensch wäre und meinen Rhythmus so hätte, dass ich um 5 Uhr aufstehe, würden wahrscheinlich die Morning-Stunden für mich auch gut sein. Aber was mich dabei gestört hat, und ich habe es schon mal ausprobiert, war, dass ich dann in die Arbeit komme und dann ist es nach ein paar Stunden plötzlich hell und dann ist aber auch alles laut und so. Und dann habe ich quasi nicht den Runway, unbeschränkt, so ein bisschen unbegrenzt in die Nacht reinzuarbeiten, bis halt 6, 7 Uhr. Wobei halt auch irgendwann dann die Sonne natürlich aufgeht. Ob das zu empfehlen ist oder ob ich das jeden Tag mache, absolut nicht. Für mich ist Schlaf Nummer 1 Priorität, weil ich sonst, wenn ich keine gute Schlafqualität habe, kann ich mir gleich alles sparen. Und wenn ich mal bis 6 Uhr arbeite, dann schlafe ich dementsprechend auch sehr lange. Tatsächlich für Schlafqualität, interessanter Funfact an dieser Stelle, ist die Regelmäßigkeit der Zeit relevanter als die Zeit. Natürlich haben wir einen Biorhythmus. Idealerweise steht man mit dem Sonnenaufgang auf und geht mit dem Sonnenuntergang schlafen, wenn man das wirklich maximieren möchte. Aber Wenn man regelmäßig beispielsweise um 2 Uhr nachts schlafen geht, dann sollte man besser regelmäßig um 2 Uhr nachts schlafen gehen, statt mal einen Tag um 10 Uhr und dann den nächsten um 4 Uhr und dann wieder mal um 18 Uhr und dann den nächsten wieder um 22 Uhr. Also Regelmäßigkeit ist dafür die Qualität sehr, sehr bedeutend.
Jo, und kann ich genauso nur wiedergeben. Für mich ist es extrem wichtig geworden. Ich bin früher immer so um 12, 1, teilweise um 2 schlafen gegangen, mache ich nicht mehr. 22 Uhr, 23 Uhr bin ich im Bett. Und genau deswegen werde ich jetzt sagen, adios, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn jetzt geht es nach Hause zu meiner Familie. Ich werde Nein sagen zu einer weiteren Frage, mein lieber Kian. Und jo, war sehr, sehr spannend. Und schreibt mal rein, ob ihr sowas in Zukunft auch haben wollt, ob wir vielleicht Sam Altman weitermachen sollen oder einfach mal, es gibt ja viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die vielleicht unübliche Dinge haben, mit denen sie zu Erfolg kommen oder wie sie ihr Leben leben, ob wir sowas in Zukunft auch gerne wieder weiterbringen sollen, über unsere eigenen Routinen sprechen, über Routinen von anderen Leuten sprechen, um das möglichst hier mit Mehrwert an die Community weiterzugeben.
Absolut, hat mich gefreut, Freunde. Lasst ein Like da, lasst uns wissen, ob euch das gefallen hat und lasst uns in den Kommentaren andere Personen da, wo wir vielleicht auch mal über die Erfolgsprinzipien sprechen können. Das war's, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.